Es beginnt mit einer Szene im Schnee. Ein Prinz, reich, jung und bildschön. Ein Mensch, dem scheinbar nichts fehlt. Und gerade deshalb jemand, der nie lernen musste, genau hinzusehen. Jemand, der gewohnt ist, dass sich Türen öffnen, ohne dass er fragen muss. Jemand, der Schönheit als Selbstverständlichkeit erlebt hat. Vor seinem Schloss steht eines Abends eine alte Bettlerin im Schnee. Der Wind ist eisig und der Boden hart gefroren. Es ist tiefer Winter. Von drinnen hört man das rauschende Fest, die Musik, die Gläser, die klinken. Sie bittet nicht um viel, nicht um Gold oder Sicherheit. Sie bittet nicht um Anerkennung, nur um einen Platz. Ein bisschen Wärme. Einen Moment der Menschlichkeit. In der Kälte. Und der Prinz lacht sie aus. Nicht, weil es keinen Platz gäbe, nicht aus Angst, wer das denn überhaupt sein könnte. Einfach aus Eitelkeit. Aus der Selbstgewissheit von einem, der glaubt, dass ihm nichts fehlen kann. Und dass diese Person sein schönes Fest weniger wertvoll machen würde. Er sieht nur das Äußere. Und er hält Schönheit, diesen Reichtum, seine Position in der Gesellschaft für sein Recht. Nicht für eine Verantwortung, nicht für eine Gabe, die man teilen könnte. Sie bietet ihm eine Rose an, weil sie nichts anderes hat. Und wieder lacht er. Aber die Bettlerin ist keine Bettlerin. Ihre Gestalt schmilzt davon und sie steht strahlend vor ihm. Sie ist eine Zauberin und sie hält ihm einen Spiegel vor, den er nie sehen wollte. Sie verflucht ihn, nicht aus Rache, sondern aus Wahrheit. Der Prinz wird zum Biest, aber vielleicht war er das schon. Und es wird nur sichtbar, was längst da war. Das Innere tritt nach außen. Die Fratze dessen, der nie gelernt hat zu lieben. Von einem Moment auf den anderen ist er entstellt, furchteinflößend, abstoßend und gefürchtet. Nicht mehr bewundert und begehrt. Und auch nicht mehr umgeben von Menschen. Und genau da beginnt die eigentliche Geschichte. Denn in sein Schloss stellt die Zauberin eine Rose. Eine verzauberte Rose, zerbrechlich, unwahrscheinlich und unpassend. Mit jedem Blatt, das fällt, verrinnt die Zeit. Und man könnte denken, das sei so eine Drohung. Aber man könnte auch sagen, es ist eine Gnadenfrist. Der Raum im Leben, in dem noch nicht alles verloren ist. Denn es gibt eine Möglichkeit, eine einzige, den Zauber zu brechen. Wenn er wahre Liebe findet. Jemanden, der ihn sieht, wie er ist. Jemanden, der ihn annimmt, trotz seiner Monstrosität. Nur dann wird der Fluch gebrochen. Ich glaube, das ist eine der ehrlichsten Geschichten, die wir über Schönheit, Schuld und Liebe kennen. Es ist die Schöne und das Biest. Die Geschichte sagt, Schönheit, Reichtum und Beliebtheit retten dich nicht. Liebe schon. Und sie sagt, Verwandlung ist nicht der Anfang, sie ist das Ergebnis. Und das ist ja so konträr zu unseren Geschichten heute, wo das hässliche Entlein in jedem Film erstmal aufgehübscht wird und dann wird alles gut, weil sie hat jetzt Strähnchen und keine Brille mehr. Diese Geschichte ist voller christlicher Motive, biblischer Bilder. Die Rose steht mitten im Winter in einem verfluchten Schloss, im Leben eines Ungetüms und trotzdem ist sie da. Zerbrechlich, strahlend und königlich. Vielleicht sind Rosen genau deswegen die Königinnen der Blumen. Nicht, weil sie aus perfekten Bedingungen wachsen, sondern egal wie viel Mist du da drauf schippst, sie wird noch schöner und stärker. Sie wächst auch aus Erde, die stinkt, aus dem, was man lieber wegschafft. Aus dem, was man als unbrauchbar abtut, weil es niemand sehen will. Und dann tut sie was ganz Unverschämtes. Sie blüht auch noch. Und nicht einfach so, weil sie das müsste oder irgendeinem Sinn dient. Sie macht das nicht, um extra tapfer zu sein, um durchzuhalten, damit alle endlich klatschen. Rosen machen die Welt einfach ein bisschen schöner. Strahlend, üppig und königlich. Das ist wahre Schönheit. Eine, die sich nicht entschuldigt. Und sich auch gar nicht entschuldigen muss, Schönheit, die keinen Zweck zu erfüllen hat. Und vor allem eine, die nicht fragt, ob jetzt der richtige Moment ist. Kennt ihr das am Telefon? Das machen Leute oft. Passt das gerade? Ich mache das auch. Und dabei denke ich mir, wenn es doch nicht passt, dann geh halt nicht ran. Da ist mal jemand ans Telefon gegangen mittags neulich und ich fragte, ob es passt. Dann sagte der, also eigentlich ist gerade sehr ungünstig. Ich dachte nur, es wäre vielleicht ein Notfall. Da muss ich ja sagen, in meinem Beruf gibt es nicht so oft zeitsensitive Notfälle. Also wenn man mich anruft, ist der Drops meistens gelutscht. Aber gut, zurück zur Schönheit. Wir leben in einer Zeit, die sie funktionalisiert. Schön soll sein, was gesund ist, was leistungsfähig ist, aber auch etwas, das kontrollierbar bleibt. Etwas, das keine Zumutung darstellt. Dabei ist das überhaupt keine Schönheit. Also, finde ich. Das ist Optimierung. Ästhetik ohne Risiko. Schönheit, aber irgendwie ohne Würde. Wenn ich bei einer berühmten Familie sehen kann, dass die familiäre Ähnlichkeit daher kommt, dass die alle den gleichen Chirurgen haben, dann finde ich das nicht so bewundernswert. Rosen widersprechen. Die sagen, ich wachse hier, genau hier, mitten im Dreck. Und wenn du glaubst, ich hätte nur meine schillernd schönen Blätter, dann fass mal an den Stiel. Es gibt auch Dornen. Sie enthalten eine Verletzbarkeit, und zwar in beide Richtungen. Das finde ich spannend. Mit dem Risiko zu verletzen, aber auch verletzt zu werden. Sie werden nicht kleiner, nur weil die Umstände es nahelegen, und nicht unscheinbar, nur weil Winter ist. Wir machen das. Wir machen uns kleiner, um reinzupassen, wenn dein Umfeld dir spiegelt, du bist zu viel, zu laut, zu bunt, du redest zu viel und du fühlst zu viel. Dann ist die richtige Antwort nicht, oh, entschuldige. Die richtige Antwort lautet, für dich. Zu viel für dich. Das ist nämlich eine Ich-Aussage und keine Du-Aussage, was der da macht. Wahre Schönheit ist auch widerspenstig. Und das meine ich mit den Dornen. Schönheit kann uns auch viel zumuten. Vielleicht ist das der Grund, warum sie in Zeiten von Trauer so schwer auszuhalten ist. Trauer macht uns roh, unordentlich und zeitlos. Sie nimmt uns genau diese Kontrolle und lässt uns nackt und verwundbar zurück. Und dann wirkt Schönheit fast wie ein Verrat. Wenn man wieder lacht oder sich für einen Moment gut fühlt. Wenn du zum Friseur gehst, dir was Gutes tust. Ein leckeres Essen, ein Moment der Leichtigkeit. Als dürfte man das nicht. Als müsse man dem Schmerz beweisen, dass man ihn ernst nimmt und ihn nach außen zeigen. Als sei Schönheit respektlos. Aber die Rosen widersprechen auch hier. Das Schöne in der Welt ist kein Verrat am Elend. Es ist Widerstand. Nicht gegen den Schmerz oder die Trauer, sondern gegen die Behauptung, dass der Schmerz alles ist und neben ihm nichts anderes existieren darf. In der Trauerarbeit hört man oft solche Sätze. Jetzt ist keine Zeit für sowas. Dafür ist ja später noch Gelegenheit. Das muss auch erstmal alles verarbeitet werden. Und da möchte ich sagen, finde deine innere Rose. Die wartet nicht, bis alles verarbeitet ist. Auf den Frühling oder auf Erlaubnis. Sie wächst in Widerstand und hartnäckiger Hoffnung. Im Wissen, dass die hier nicht alles retten oder wieder gut machen wird. Aber sie gibt nicht auf. Und Hoffnung ist doch genau das. Die ist keine Durchhalteparole oder blöde Postkarten mit schlauen Sprüchen. Sie ist die Weigerung, dem Winter das letzte Wort zu lassen. Hoffnung sagt nicht, das wird bald alles besser. Sie sagt, das hier ist nicht alles. Und manchmal ist Hoffnung nichts anderes, als weiter zu gießen, obwohl du nicht siehst, dass da irgendwas wächst und der Boden bretthart ist. Kennst du das Lied The Rose von Bette Midler? Hat eigentlich übrigens Dolly Parton geschrieben, aber andere Geschichte. Das Lied bringt das auf eine ganz schmerzlich ehrliche Weise auf den Punkt. Es beginnt nicht mit Hoffnung. Es beginnt mit Angst. Mit der Angst, sich zu öffnen. Die kennen wir. Diese Angst, verletzt zu werden. Sich überhaupt zu trauen, zu lieben. Und dann benennt es auch noch alles das, was da im Weg steht. Ganz unverhohlen. Kälte. Einsamkeit. Diese Verwundbarkeit. Es nennt die Dinge beim Namen. Es macht das Licht an. Da sieht jemand, wie schwer es alles ist und sein kann. Und dann ist es eben nicht zu Ende. Dann erzählt es von der einsamen Rose, die da nicht als Belohnung steht. Wenn du nur durchhältst, dann wird alles rosig. Es verwendet das Bild dieser unbeugsamen Liebe. Diese Rose wächst nicht, weil alles gut ist. Sie wächst, weil jemand nicht aufgehört hat zu lieben und zu hoffen und zu glauben. Weil jemand geblieben ist. Und deswegen ist es so ein tolles Lied für mich. Weil es ausspricht, dass Schönheit nicht aus idealen Bedingungen entsteht. Nicht mit Hyaluron und Botox und Lippeninjektionen. Sie entsteht aus dem Mut, sich von dem Schlechten nicht definieren zu lassen. Und es spricht mich so an, weil da so viel von meinem Glauben drin steckt. Weil ich so vieles davon in der Bibel wiederfinde. Das ist nämlich ein riesiger Irrglaube, dass der christliche Glaube eine Geschichte von Reinheit und Schönheit erzählt. Mehr noch, dass Reinheit gleich Schönheit wäre. Er erzählt von Inkarnation. Von Gott, der hineingeht in den Mist, in meine Brüche. All deine Dunkelheit, alles das, was du stumm denen wünschst, die dir wehgetan haben. In alles das, was wir lieber vermeiden. Und er macht das nicht aus sicherer Distanz. Gott geht mitten rein. Nicht erst, wenn der Staub sich legt. Und vor allen Dingen nie von oben herab. Mitten rein. Auferstehung beginnt nicht im Garten. Die beginnt im Grab. Nicht erst im Frühling. Und auch das erzählt das Lied. Auferstehung beginnt nicht erst im Frühling. Und Hoffnung auch nicht. Die beginnt im tiefsten Winter. Völlig unspektakulär. Und vielleicht so langsam, dass du denkst, es würde gar nichts passieren. Aber das tut es. Das ist die Rose im Glauben. Schönheit ist keine Belohnung. Sie ist eine Nebenwirkung. Ein Kollateralsegen der Liebe. Du musst nicht erst besser werden. Sie erscheint, wenn wir geliebt werden. Stumm, irgendwo am Bühnenrand steht sie und lächelt stolz zu dir hinüber, mitten in deinem Unfertigen. Deshalb sind Rosen für mich die Königinnen der Blumen, weil sie zeigen, dass Würde nicht erst aus Reinheit entsteht, sondern aus Standhalten. Aus Beharrlichkeit. Und Hoffnung, finde ich, ist am Ende nichts anderes als diese leise, aber unbeirrbare Schönheit. Die, die sagt, ich bin noch da. Und ich bin schön. Trotz und wegen allem.